Liebe Geschwister und Freunde, gestern Abend haben wir uns beschäftigt mit der Auferstehungsbotschaft, heute früh mit der Wiederkunftsbotschaft und jetzt mit der Vollendungsbotschaft. Und dabei wollen wir einmal ausgehen vom letzten Kapitel der Bibel und wollen uns einmal in Offenbarung 22 vertiefen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal eine Bibelstunde gehört haben über das letzte Kapitel der Bibel. Dabei sind die ersten 5 Verse von besonderer Wichtigkeit. Und die möchte ich zuerst einmal vorlesen. Nachher will ich aber auch den ganzen Rest noch lesen, sodass wir wirklich einmal einen Überblick bekommen, was steht denn eigentlich am Ende der Bibel. Ich bin sicher, dass viele unter uns nicht einmal auswendig wissen, was der letzte Vers der Bibel wieder genau lautet. Da müsste ich im Moment auch ein bisschen nachdenken. Den ersten Vers der Bibel kennen wir ja wohl alle. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und der letzte, ja nun, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Die ersten 5 Verse von Offenbarung 22 sollen uns zunächst beschäftigen. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der vom Throne Gottes und des Lammes ausging, inmitten der breiten Straße oder Hauptstraße der Stadt, und am Strome hier und dort stehen Lebensbäume, die 12 Früchte tragen. Lebensbäume. Ja nun, im Urtext steht da eigentlich kein Plural, sondern da steht einfach Holz. Holz. Und Lebensbäume sind ja auch Holz. Wenn man das mit der Einzahl übersetzt, wie das manche tun, ein Baum des Lebens steht rechts und links, dann fragt der Ausleger Pohl in der Wuppertaler Studienbibel mit Recht, wie soll ein Baum gleichzeitig an beiden Ufern stehen? Sehr schlau beobachtet von diesem Pol. Wir haben auch die Mehrzahl in Hesekiel 47, was ich gleich noch vorlesen will, also Holz. Das können natürlich mehrere Bäume sein und es müssen mehrere sein, wenn es an beiden Seiten des Flusses steht. Die 12 oder 12-fach Früchte tragen, in jedem Monat bringen sie ihre Früchte hervor und die Blätter der Bäume, wörtlich des Holzes, dienen zur Heilung der Nationen. Und es wird nichts Verfluchtes mehr geben, nichts vom Bannfluch Getroffenes, wie wir so etwa in Josua 7 so einen Fall beschrieben finden, Josua 7, 11 bis 13. Nichts vom Bannfluch Getroffenes mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte, Sklaven wörtlich, werden ihm dienen, Gottesdienst darbringen. Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen stehen. Und Nacht wird nicht mehr sein. Auch brauchen sie weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne. Denn der Herr, Gott, wird sein Licht über ihnen leuchten lassen und sie werden königlich herrschen in die Zeitalter der Zeitalter hinein. Diese Verse sind von besonderer Wichtigkeit. Aber auch, was dann im Folgenden noch gesagt wird, zum Beispiel der dreimalige Ruf, Jesus, siehe, ich komme schnell, ist von großer Bedeutung. In den verlesenen 5 Versen ist die Rede von 2 Dingen, mit denen wir es im Alltag immer wieder zu tun haben, Holz und Wasser. Holz und Wasser spielen eine wichtige Rolle. Holz. Trockenholz, unser Stolz, las ich in der Schweiz. Ich glaube, wenn ich Richtung Sursum in Oberhofen gehe, geht man durch eine Schreinerei. Wenigstens war das vor 30 Jahren so. Trockenholz, unser Stolz. Und auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof, da hing vor Jahren ein großes Plakat. In dem Sinne stand da drauf, verbrauchen Sie bitte Holz, mehr Holz. Das war, nachdem der Orkan Lothar gewütet hatte, dessen Folgeschäden man heute zum Teil noch sieht, bitte Holz verbrauchen. Nun hier aber Baum des Lebens, Holz des Lebens, Lebensbäume. Der Schluss der Bibel und der Anfang der Bibel haben manche Entsprechungen. Man hat gesagt, das Ende kehrt zum Anfang zurück. aber auch das Ende überbietet den Anfang. 1. Mose 3, 22. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus. 22. Und Gott, der Herr, Jahwe Gott, sprach: Siehe, der Herr ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch vom Baum des Lebens nehme und esse und lebe ewiglich. Und da trieb Gott den Menschen dort aus dem Garten hinaus. Der Tod kam über die Menschen. Sünde und Tod kamen über die Menschen, und Sünde und Tod sind zu allen Menschen durchgedrungen, steht in Römer 5. Gott hatte seine weisen Gründe, und wir sollten da mal einen Moment stehen bleiben und nachdenken, ob der Tod nicht auch eine gnädige und gütige Einrichtung unseres Gottes ist. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch auf den ersten Blick, aber stellen wir uns einmal vor, die gefallene Menschheit, so wie sie sich heute darbietet, sei ohne Tod. Wir sind ja schon kräftig dabei, die Lebenserwartung zu steigern, aber ohne Tod den Tod besiegen, das schafft der Mensch natürlich von sich aus nie. Das kann nur unser Gott. Stellen wir uns einen Moment vor, die heutige Menschheit mit all ihrem Streit, mit Seuchen und Erdbeben und Krankheiten, mit zerrissenen Ehen und alles, was es da an Ungutem gibt. Krieg und Geschrei von Kriegen und diese Menschheit, Gott habe den Tod nicht verordnet. Alles geht weiter, alles geht weiter. Ich will jetzt mal gar nicht reden vom Verfall der physischen Kräfte. Wenn sie ewig leben, blieben sie vielleicht auch länger gesund, ja. Aber wenn die Menschheit nicht sterben würde, erstmal würden sie sich noch vermehren, und es wäre immer weniger Platz, dann würde Gott schließlich sagen, halt, halt, Schluss, keine Vermehrung mehr, das war der letzte geborene Punkt. Und trotzdem, immer weiter ginge es mit der heutigen Menschheit, mit dem Streit, mit der Ratlosigkeit der Ratgeber, Gesetzlosigkeit, griffe immer stärker um sich. Meinen Sie, das wäre schön, das ist ein Horrorszenario. Und so hat Gott in seiner Weisheit und Gnade für eine vorübergehende Zeit Sünde und Tod hineinkommen lassen und den Tod verordnet. Eins wollte Gott nicht. Nachdem der Mensch gefallen war, 1. Mose 3, 1 bis 6, nachdem der Mensch gefallen war, wollte Gott nicht, dass er auch noch die Hand zum Baum des Lebens ausstreckt und lebe ewiglich. Er hätte ja vor dem Sündenfall zu dem richtigen Baum greifen können. Dann hätte er potenziell Unsterblichkeit gehabt. Nun ja, nachdem der Mensch gefallen war, sollte er nicht ewig leben. In diesem Zustand so nicht, sagt Gott. Und so hat er den Tod, so schrecklich der ist, so schrecklich Leid und Schmerz ist und Tod und Angst. Und doch ist es nicht eine weise Einrichtung unseres Gottes, dass die Menschen, wie sie heute sind, wir, wie wir heute sind, nicht ewig leben sollen. Bäume des Lebens, davon ist auch die Rede in Hesekiel 47, 7 und 12. Hesekiel 47, und da sehen wir dann auch die Mehrzahlform. Hesekiel 47, Vers 7. Als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume auf dieser und auf jener Seite. Und 47, Vers 12, an dem Fluss aber, an seinem Ufer, werden auf dieser und auf jener Seite allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht welken und deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor, und ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Sie merken, das hat viel Ähnlichkeit mit dem Text in Offenbarung 22. Es geht um Holz und es geht um Wasser. In unserem verlesenen Text Wasser des Lebens sogar. Nun, es gibt mancherlei Wasser, mancherlei Sprudel, Mineralwasser. Was hat denn dieses Wasser für eine Qualität? Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich Ihnen diese Wasserqualität erklären kann von diesem Wasser des Lebens. Es ist genau dasselbe Wasser, das der Herr Jesus, als er in Niedrigkeit war, schon einmal angeboten hat, der Frau am Jakobsbrunnen in Johannes 4. Das ist ganz gewiss kein anderes Wasser. Wasser des Heils, Wasser des Lebens. das nun weltallweit strömend sich ergießt. Denn was der Herr in seiner Niedrigkeit tat, das waren ja alles nur die kleinen Anfänge. Da ist diese Frau, mit der er redet, Johannes 4, und dann sagt er zu ihr, Vers 10, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief, woher hast du denn das lebendige Wasser, fließendes Quellwasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Genau dieses Wasser wird dann weltallweit fließen. Kennen Sie den Kommentar von Professor Ströter zu 1. Korinther 15, 28, Gott alles in allen? Was Ströter dazu geschrieben hat seinerzeit, nannte ein Ausleger in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts das Schönste und Größte, was man je über 1. Korinther 15, 28 gesagt habe. Wie wird es rauschen, brausen, tönen, dröhnen, wenn einst alle Abgrundstiefen ausgefüllt und sein werden und überströmen werden von den lebendigen Wassern, die vom Throne Gottes und des Lammes ausgehen, wenn unter allen denkenden, fühlenden, erkennenden Geschöpfen kein einziges mehr in der Gottesferne ist, wenn alle Gedanken zu allen Zeiten nur ein Ziel, ein Inhalt, eine Fülle haben, ihn, den Vater aller Geister. Fürwahr eine wunderschöne Umschreibung von 1. Korinther 15, 28, und ich zitiere das, weil da auch vom Wasser die Rede ist. Und nun geht es weiter in unserem Text, Wasser, Holz. Die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Nationen. Es geht um Heilung der Nationen im letzten Kapitel der Bibel. Heilung der Nationen. Alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und anbeten vor dir. Das steht ja schon einmal in einem Psalm und das steht auch in der Offenbarung, Heilung der Nationen. Ich habe schon Übersetzungen gefunden, da hat man geschrieben, Gesunderhaltung aus einer gewissen dogmatischen Voreingenommenheit. Es kann doch nicht sein, dass alle geheilt werden, Gesunderhaltung, aber da steht nun mal Therapie, Therapeia. Behandlung des Kranken, Heilung, Pflege. Und Therapeio heißt ärztlich behandeln, heilen, herstellen, pflegen. Ein Wort, das ja auch sehr oft in Evangelien von den Heilungen Jesu gebraucht wird. Das waren nicht Gesunderhaltungen, das waren Heilungen, die der Herr ja dort gebracht hat. Nun hat Karl Geyer und haben andere dazu eine kühne Aussage gemacht. Heilung der Nationen. Alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und anbeten vor dir. Heilung der Nationen. Das steht übrigens in Psalm 86, Vers 9 und wird zitiert in Offenbarung 15, Vers 4. Ich denke, das ist auch schon mal eine Aussage, über die man nachdenken darf. Alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und anbeten vor dir. Ist das nicht eine wunderbare Verheißung? Nun hat Karl Geyer geschrieben und gemeint, das sei mit einem Aufenthalt im Feuersee unvereinbar. Ja, ich sehe das auch so. Sonst müsste man gar noch sagen, der Feuersee als Krankenhaus oder Therapiestation, das ist ja wohl nicht vorstellbar. Also das ist mit einem Aufenthalt an einem Strafort Gottes und einer Peinigung nicht zu vereinbaren. Es gibt ein wertvolles Buch von Bruder Karl Geyer, Ewiges Gericht und Allversöhnung. Und Bruder Geyer, der 1955 verstorben ist, ich weiß noch, wie er einmal sagte, ich habe nicht ein Buch geschrieben, Allversöhnung, sondern ich habe ein Buch geschrieben, Ewiges Gericht und Allversöhnung. Beides muss gelten. Die äonenlangen Gerichte Gottes müssen unbedingt gelten. Und sie bleiben in Kraft in ihrem ganzen erschütternden Ernst. Aber das andere gilt auch. Ja, nun möchte ich da mal ein paar Sätze vorlesen, was Bruder Geyer in diesem wichtigen Buch, das es beim Paulus Verlag Karl Geyer Heilbronn noch zu kaufen gibt, denke ich, geschrieben hat. Seite 76. Manche Leute sagen ja manchmal, wie kann man nur an so eine Irrlehre glauben? Allversöhnung ist ja schrecklich. Ich drehe manchmal den Spieß herum und sage, wie kann man nur ein so verzerrtes Gottesbild haben von einem Gott, der quält und sogar endlos quält die Geschöpfe, die er angeblich aus Liebe geschaffen hat? Das ist eine solche Verzerrung und Lästerung des wahren Wesens Gottes, dass ich sagen kann, wie kann man nur eine Sekunde daran zweifeln, dass Gott immer retten will, dass seine Liebe eines Tages erkaltet oder wie ein Ausleger geschrieben hat als Verlegenheitslösung, ja, die Liebe Gottes bleibt immer, aber sie will eines Tages nicht mehr retten. So, können Sie sich eine Gottesliebe vorstellen, die nicht retten will? Ihr seid selber schuld, ihr kommt in die Hölle und nie mehr heraus. Nein, das ist nicht die biblische Botschaft. Aber diese Dinge sind kostbar, ich möchte darüber nicht streiten, aber wer sie fassen kann, der darf es mit Dankbarkeit fassen. Bruder Geier hat in diesem Buch einen Abschnitt, die Heilung der Nationen, hinten am Schluss, und da darf ich einiges zitieren. Gottes Gerichte sind niemals zwecklos, wie es überhaupt kein Tun Gottes gibt, das nicht letzten Endes seinen Namen groß und herrlich macht vor allen seinen Geschöpfen. Gott zerschlägt darum auch im Gericht den Menschen nicht deshalb, um sich an seinen Qualen zu weiden, das ist eine furchtbare Lästerung. Eindeutig bezeugt es die Schrift, dass er nicht von Herzen plagt und betrübt die Menschenkinder. Wenn er zerschlägt, so heilt er auch wieder. Ja, er zerschlägt, um zu heilen. Er tötet nicht nur, sondern er macht auch lebendig. Und die, die er in den Hades führt, führt er auch wieder heraus. Das steht bereits in 1. Samuel 2, Vers 6. Nun im Blick auf unser Kapitel Offenbarung am Schluss. Gott beginnt, alles neu zu machen. Den Anfang macht er mit dem Aufenthaltsplatz für die erneuerte und die zu erneuernde Menschheit. Aufenthaltsplatz für die erneuerte und die zu erneuernde Menschheit. Offenbarung 21 und 22. Denn auf der neuen Erde leben auch noch zwei Gruppen von Menschen. Da sind solche, die bereits in ihrem jetzigen Erdenleben erneuert wurden zum Bilde des, der sie erschaffen hat. Ihr Wohnplatz ist das neue Jerusalem, das vom Himmel auf die Erde herniedergekommen ist. Dort wohnen sie in der Gegenwart Gottes und des Lammes. Draußen vor der Stadt sind die Zauberer und die Hunde und die Hurer und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Sie sind durch das Gericht des Feuersees hindurchgegangen, das alles geschöpfliche Wesen an ihnen verzehrte. Nun sollen sie gesunden von dem langen, schweren Leiden, das hinter ihnen liegt. Die Früchte des Lebensbaumes sind ihnen noch verwehrt. Da dienen ihnen die Blätter des Baumes des Lebens als Heilmittel. Die Blätter des Baumes sind zur Heilung Therapie der Nationen. Dies alles ist zu Beginn der Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge noch nicht vollendet, sondern erst angefangen. Aber nachdem Gott diese Zeiten eingeleitet hat durch die Schaffung eines neuen Wohnplatzes, gibt er die herrliche Verheißung, siehe, ich mache alles neu. Von da an, wo das Alte vergangen ist und mit der Schöpfung des neuen Wohnplatzes und mit der Heilung der Nationen eine neue Zeit zu laufen begonnen hat, gibt es keinerlei Fluch mehr. Paulus schaut noch weiter als Johannes im letzten Buch der Bibel. Hier bei Johannes am Schluss, da ist alles in einer fließenden, strömenden Bewegung. Gott hat begonnen, alles neu zu machen. Hier ist alles in Bewegung. Paulus schaut weiter, wenn er in 1. Korinther 15 schreibt, 24 bis 28, dass alles dem Sohn Gottes untergeordnet wurde und er an der Spitze des Untergeordneten als sich dem Vater unterordnet, auf das Gott sei alles in allem. Da kann der Sohn sozusagen, es ist fertig, Vater, das Werk ist getan. Wie am Kreuz die Schuldfrage gelöst wurde, so ist nun auch die Machtfrage gelöst im ganzen All. Alles ist unterworfen. Und der Sohn unterordnet sich am Ende dem Vater. Nun wollen wir, bevor wir weitergehen zu den weiteren Versen, zwei kostbare Dinge nicht übersehen. Welch ein gewaltiger Trost. Diese prophetische Woche hat es ja auch mit Trost zu tun. Und wo sollten wir wahren Trost finden, wenn nicht im geoffenbarten Worte Gottes? Wo suchst du Trost? In den Fernsehnachrichten? Das sind interessante Informationen, aber Trost finde ich da keinen. Manchmal das Gegenteil. Also Trost finden wir im geoffenbarten Worte Gottes. Seine Sklaven werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen. Sie werden sein Angesicht sehen. Das ist nicht nur der Sohn, das ist sogar der Vater. 1. Johannes 3, Vers 2. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Nicht nur den Sohn, sogar den Vater. In diesem Leibe völlig unmöglich, ausgeschlossen, wir wären sofort verzehrt. Aber in der Herrlichkeit ist es möglich. Nicht nur der Sohn, denn wenn schon die Schutzengel der Kinder nach Matthäus 18, Vers 10 alle Zeit das Angesicht des Vaters im Himmel sehen, wie viel mehr die Erlösten dann in jener Zeit. Und dann heißt es noch, Nacht wird nicht mehr sein. Und dazu nehmen wir dann am besten Kapitel 21, Vers 4 noch dazu. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Tod, Trauer, Geschrei, Schmerz, Nacht wird nicht mehr sein. Bruder Adolf Heller pflegte zu sagen, die Dinge auf der neuen Erde sind so wunderbar, dass unsere Sprachgefäße gar nicht ausreichen, um es auszudrücken, wie das ist, wenn es so ist. Deshalb wird es negativ herum ausgedrückt. Es wird gesagt, was nicht mehr ist. Nacht, Tod, Schmerz, Geschrei, alle diese Dinge, Fluch, vom Bannfluch getroffenes, alles das wird nicht mehr sein. Wie es ist, wenn das nicht mehr ist, das kann man positiv herum gar nicht ausdrücken. Die Sprachgefäße reichen nicht aus. Nacht wird nicht mehr sein. Tod wird nicht mehr sein. Auch Geschrei wird nicht mehr sein. Da werde ich erinnert an etwas, das Ruprecht Beyer in einem seiner Bücher geschrieben hat. Von Ruprecht Beyer gibt es wertvolle Bücher. Große Gottesstunden kann ich jedem empfehlen. Sehr lebendig geschrieben, biografisch. Biblische Biografien und Biografien aus unserer Zeit einander gegenübergestellt. Ruprecht Beyer, ob das nun in diesem Buch ist oder in einem anderen, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls schrieb der Ruprecht Beyer, da kommt eine Frau, die fast sterbend ist. Eine Frau, die weiß, ich muss bald sterben, kommt zu ihrem Pfarrer und sagt, Herr Pfarrer, bitte veranlassen Sie, wenn ich gestorben bin, dass auf dem Grabstein steht, Geschrei wird nicht mehr sein. Wissen Sie, ich habe ja so viele Kinder großgezogen, ich weiß jetzt nicht, 5 oder 6, und das war dann viel Geschrei, Geschrei, jahrelang immer wieder in der Familie. Dann waren die Kinder groß, dann dachte ich, so ist Ruhe, aber nein, es gab ja dann die Enkel und die Kinder hatten ja keine Zeit dafür, sie zu betreuen. Oma, das machst du doch bitte nicht. Und ja, und dann wieder jahrelang Geschrei, 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 bitte Herr Pfarrer, kein Geschrei wird mehr sein. Ja, so hat sie das geplagt. Das könnte vielleicht auch ein Mensch erbitten, der an einer lärmgeplagten großen Straße wohnt, wo die Lastwagen täglich an seinem Haus vorbeidonnern, Geschrei, Lärm, als das Abgase, wir könnten da ja noch manche Dinge aufzählen, die dann in der Herrlichkeit nicht mehr sein werden. Jetzt lassen Sie mich mal nach der Elberfelder Bibel den Rest des Kapitels lesen, Offenbarung 22, 6. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Das ist ja eigentlich schon erstaunlich. Diese Worte sind zuverlässig und treu. Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. 22, Vers 6. Dasselbe finden wir ja auch 21, Vers 5. Nach der gewaltigen Verheißung, siehe, ich mache alles neu. Da heißt es in 21, Vers 5, und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Hat das denn der große Gott nötig, dass er uns so weit entgegenkommt und gar noch sagt, bitte glaubt es mir doch, das ist nicht gelogen, glaubt es mir doch. Wir sind vor Misstrauen vergiftet und in unserer Welt und Umwelt müssen wir ja auch misstrauisch sein, besonders bei der modernen Reklame. Und dann bringen wir es kaum fertig, uns noch vorzustellen, da ist einer, der lügt mich nicht an. Da ist einer, dem kann ich völlig vertrauen, auch wenn er die kühnsten und größten Dinge sagt. Der Vater des Lichts und der Liebe. Aber weiter in 22, Vers 6. Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig und der Herr, der Gott der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seinen Sklaven zu zeigen, was bald, wörtlich schnell, geschehen muss. Und sieh, ich komme schnell. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah, und als ich sie sah, hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte, und er spricht zu mir: Sieh zu, tu es nicht, ich bin dein Mitsklave und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren, bete Gott an. Und er spricht zu mir: Versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht, und der Unreine verunreinige sich noch, und der Gerechte übe noch Gerechtigkeit, und der Heilige heilige sich noch. Siehe, ich komme schnell, und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens, am Holz des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sagen: Komm, und wer es hört, spreche: Komm, und wen dürstet, der komme, wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Holz des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Der diese Dinge bezeugt, spricht: Ja, ich komme schnell. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Da fällt einem ja zunächst auf in den Versen 6 bis an den Schluss 21, wie sehr und rasch die Sprecher hier wechseln, so dass man sich überlegt, von Vers zu Vers, wer redet denn hier gerade im Moment? In diesem letzten Kapitel der Bibel, 1 bis 5, spricht Johannes, 6 spricht der Engel, 7 spricht Jesus, 8 spricht Johannes, 9 bis 11 wieder der Engel, 12 bis 16 der Herr Jesus, 17 der Geist und die Braut, 18 bis 21, da spricht wieder Johannes, unterbrochen durch einen Zwischenruf Jesu. Ja, dreimal bezeugt der Herr Jesus in diesem letzten Kapitel der Bibel: Ich komme schnell. Es gibt nicht nur unsere Sehnsucht nach dem Kommen Jesu, es gibt auch seine Sehnsucht nach uns: Ich komme schnell. Bald ist nicht die ganz richtige Übersetzung, sondern schnell. Ja, werden Sie sagen, das ist nun bald 2000 Jahre her, dass das geschrieben wurde. Das finde ich ja nicht bald und das finde ich auch nicht schnell. Wenn die Zeit da ist, wenn der Vater, der die Termine setzt, nach Apostelgeschichte 1, wenn die vom Vater bestimmte Zeit da ist, dann kommt er schnell. Ich möchte jetzt nicht den Herrn Jesus in einer unwürdigen Weise vergleichen, ist eigentlich nicht richtig, sonst würde ich reden von einer Ampel und die Ampel ist rot und das erlebt man ja als Autofahrer immer wieder und da ist neben mir so ein Motorradfahrer und der kann es halt nicht abwarten und drrr und drrr und drrr und dann wird es nur endlich grün. Das wäre kein Bild passend für den Herrn Jesus. Aber jedenfalls, wenn grünes Licht kommt, dann fährt er sofort los, dann gibt es keinen Verzug mehr. Er sehnt sich nach den Seinen, aber bei Rot fährt er nicht los. Er wartet die Frist des Vaters ab, im totalen Gehorsam. Und dann also haben wir hier also dreimal diese Versprechung Jesu in 7, Vers 7, Vers 12 und Vers 20. Ich komme schnell. Ich warte darauf, dass mir der Vater diesen Befehl erteilt, wie einst der Mose auf dem Berge: Geh, steige hinab. Und dann komme ich sofort. Unverzüglich, plötzlich. Vers 11 könnte einen ja einigermaßen befremden. Ist das etwa eine Aufforderung zum Weitersündigen? Ja, du Sünder, mach nur weiter. Du hast dich dafür entschieden, also gut, dann mach weiter. Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht, der Unreinige verunreinige sich noch. Der Gerechte aber übe noch Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich noch. Das ist keine Aufforderung zum Weitersündigen, sondern zu klarer Standortbestimmung. Mach dir klar, wo stehst du? Wohin gehörst du? Zu denen oder zu denen? Willst du die Sünde? Willst du ein Leben der Sünde und des Eigenwillens und der Lust? Oder willst du ein Leben des Gehorsams? Der Ausleger Pohl hat da in drei Worten sehr fein das Richtige getroffen. Er sagt zu Vers 11, räumt das Mittelfeld. Das können wohl die Fußballspieler am besten verstehen. Ich bin kein Fußballspieler, aber so ein bisschen kann ich mir es vorstellen. Räumt das Mittelfeld, also nachdem so ein Durcheinander entstanden ist und der hat gepfiffen und dann mal wieder zurück. Jeder, also die Mannschaft, die gehörst dahin, du gehörst dahin, so klare Verhältnisse, so und jetzt spielen wir dann weiter. Räumt das Mittelfeld, nicht ein Durcheinander, eine Mischung, dass niemand von dir so richtig weiß, wo du eigentlich hingehörst. Denn du redest mal fromm, dann redest du auch wieder ganz weltlich. Wo hörst du dann hin? Deine Berufskollegen, die rätseln. Was ist das nun eigentlich für ein Mensch? Fromm oder nicht fromm oder alles? Räumt das Mittelfeld. Klare Standortbestimmung, das ist gerade in dieser Ausreifezeit des Endes wichtig, dass wir klar wissen und auch zu erkennen geben, wo stehe ich. Zu Vers 12 möchte ich dann einiges sagen. Sieh, ich komme schnell und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ach, denkt mancher vielleicht, wie schade. Jetzt hatte ich mich doch so gefreut über die paulinische Rechtfertigungslehre. Ich habe mich unterweisen lassen von Römer 3, Römer 4, Galaterbrief. Ich werde gerettet, nicht aus Werken, nicht aus Werken. Und jetzt scheint das alles auf einmal nicht mehr zu gelten. Und am Schluss der Bibel sagt der Herr Jesus, letztlich geht's nach deinen Werken. Ich werde dir vergelten nach deinen Werken. Haben dann doch die Recht, die sagen, Christentum der Tat, Glaube hin und her, alles nicht so wichtig, was du tust, Nächstenliebe, tu was, daran misst Gott dich. Haben die eigentlich Recht? Nein, keine Sorge, keine Sorge. Die paulinische Rechtfertigungslehre bleibt unangetastet. Wir werden umsonst gerecht aus Gnaden, sagt doch Paulus in Römer 3. Nicht aus Werken, nicht aus Werken. Das bleibt bestehen. Und Gott sei Dank habe ich im Vers 17 das Wort gefunden, das Paulus auch in Römer 3 gebraucht. Umsonst. Umsonst heißt es da. Wie in Römer 3, 28. Umsonst gerecht. Also es bleibt bei der Rechtfertigungslehre. Wenn ein Mensch errettet werden soll, dann braucht er keine Werke, nichts mitzubringen. Als Leistung von sich aus, alles Geschenk, nur Geschenk. Wehe dem, der was mitbringt, sagt Paulus. Der fällt aus der Gnade, wer zu dem Werk Jesu auf Golgatha was Eigenes meint, hinzufügen zu müssen. Nur keine eigenen Werke, alles ist Gnade. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die, dass die Werke des Menschen vor Gott nicht gleichgültig sind. Zum Beispiel im Blick auf die Welt. Da gibt es das Gericht über die Lebenden und das Gericht über die Toten. Da gibt es Matthäus 25 und da gibt es Offenbarung 20, 11 bis 15. Offenbarung 20, 11 bis 15. Und dieses Gericht über die lebenden Völker, wenn Jesus wiederkommt, da geht's doch um die Werke. Da geht's nur um die Werke. Um was anderes kann's ja nicht gehen. Glauben hatten die ja nicht. Also geht es dort nach den Werken und es ist allerdings in Gottes Augen nicht dasselbe, ob einer ein Übeltäter und Unbarmherziger war, ein brutaler Egoist oder ob einer als Ungläubiger, bitteschön, Werke der Barmherzigkeit getan hat. Gibt sowas auch? Ja, das gibt es. Das ist bei Gott auch nicht dasselbe, ob einer gute Werke tat, Nächstenliebe, sich für andere verausgabt hat oder ob einer ein brutaler Egoist war, der noch andere gequält hat. Gequält werden oder Quäler sein, das ist doch nicht dasselbe. Und da gibt es nach Werken diese Gerichte in Matthäus 25 und in Offenbarung 20, 11 bis 15, nach Werken, nach Werken. Und bei uns ist es auch nicht gleichgültig, was für Werke wir tun oder nicht tun. Auch unsere Werke werden geprüft und gewogen, davon haben wir heute früh schon gesprochen, bei dem Gericht vor dem Richterstuhl des Christus. Wir alle müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl des Christus. Ich sagte heute früh, das ist doch etwas Schönes. Da geht es um Lohn, Lob, Preis, Siegeskranz, Ruhmeskranz. Paulus sagt, ich freue mich, ihr Thessalonicher werdet mir zum Ruhmeskranz sein an jenem Tage. Da wird offenbar werden, dass ich an euch nicht vergeblich gearbeitet habe. Das ist doch was Schönes, allerdings auch etwas Ernstes insofern, als man vielleicht auch keinen Preis bekommt und nur gerettet wird wie durch Feuer. Je nachdem, war man nur ein Kritisierer und Faulenzer und hat sich auf der Zuschauerbühne es bequem gemacht und die, die nun laufen in der Arena, Bild aus 1. Korinther 9, Läufer auf dem Sportplatz. Die Läufer, die hat man dann kritisch beobachtet und da sieht man so manche Fehler, aber dass man selber läuft, kommt einem nicht in den Sinn. Das gefällt Gott nicht und da gibt es Prüfungen der Werke. Aber es bleibt dabei, gerettet ohne Werke und deshalb bin ich so dankbar, dass hier das Wort umsonst erklingt. Und der Geist und die Braut sagen, komm, und wer es hört, spreche, komm, und wen dürstet, der komme, wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst, wer da will. Es wird nicht aufgezwungen, freiwillig, die Entscheidung ist nötig. Wen dürstet, der komme doch. Und es gibt auch in unserer Zeit Menschen, die, wenn man näher hinschaut oder hinhört, Durst haben nach dem Wahren, nach dem Bleibenden, nach dem Unvergänglichen. Sag ihnen, dass es sowas gibt. Vers 12 war das. Vers 13. Dazu sagt ein Ausleger, am weitgehendsten wird die Parallelisierung von Christus und Gott am Schluss der Offenbarung durchgeführt. Das Subjekt des Satzes, ich bin das A und O, ist 21 Vers 6 Gott, 22 Vers 13 Jesus. Ja, Gott delegiert seine Ämtereigenschaften auf den Sohn. Das geht sehr weit. Sogar der Jahwe-Name, der ewig Seiende, gilt dem Vater, gilt aber auch dem Sohn. König der Könige, Herr der Herren, gilt dem Vater, gilt aber auch dem Sohn. Ich bin das A und O, der Vater, aber auch der Sohn. Und dann kommen die Verse 15. Kommt Vers 15, ein Wort ernster Warnung. Heinrich Langenberg schrieb zu denen, die draußen sind, dies ist eine Ermahnung für die Gegenwart, kein Beweis für einen ewigen Dualismus, als ob es noch auf der neuen Erde ein Draußen und Drinnen gäbe. Die hier genannten sechs bösen Charaktere sind für den Feuersee bestimmt, 21 Vers 8, und dieser existiert auf der neuen Erde nicht mehr. Das ist natürlich ein sehr kühnes Wort und ich habe volles Verständnis, wenn Sie da nicht gleich mitkommen. Etwas anders als Langenberg sieht es Karl Geier. Langenberg hat geschrieben, ein Draußen und Drinnen gäbe es dann nicht mehr. Aber Bruder Geier hat doch wohl recht, wenn er sagt, Seite 78 in seinem Buch Ewiges Gericht und Allversöhnung, draußen vor der Stadt, also da gibt es schon noch ein Draußen zunächst. Da ist ja eine Stadt mit Mauern, da kann man drinnen sein oder draußen sein. Draußen vor der Stadt sind die Zauberer und die Hunde und die Hurer und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Sie sind durch das Gericht des Feuersees hindurchgegangen. Also das haben sie hinter sich. Denken Sie nur nicht, ich sei ein Allversöhnungsfanatiker. Ich habe auch das erste Mal, als ich davon hörte, dagegen gesprochen in der amerikanischen Kriegsgefangenschaft als 19-Jähriger, als ein Bruder aus dem Sauerland sagte, alle werden noch errettet. Ich habe ihn in meinem Buch Nächte voller Feuer als Sauerländer bezeichnet. Mit wirklichem Namen hieß er noch anders. Und er hat mir und anderen Brüdern, auch Wolfgang Kernchen, den Weg gezeigt. Ich habe da im Süddeutschen, da habe ich Brüder. Der eine kann so gut dichten. Und die Gedichte von Adolf Heller kursierten sogar im Gefangenenlager. Da müsst ihr dann mal hin. Ich schicke euch dann eine Einladung, wenn ihr wieder draußen seid aus der Gefangenschaft. Er kam früher heraus. Und als wir dann draußen waren, auch Wolfgang Kernchen und ich, dann kriegten wir die Einladung und fuhren also nach Karlsruhe 1947. Und da durfte etwas in mir befestigt werden, was schon angefangen hatte seit dem 9. Lebensjahr, seit dem Zelt von Werner Heugelbach, aber was dann auf das feste Gleis der Heilsgewissheit geschoben wurde durch Bruder Karl Geier. Und das waren ja wirklich Erweckungszeiten. Es ist ja traurig und ernst. Es muss wahrscheinlich erst in einem Land alles kaputt sein, bevor es Erweckungszeiten geben kann, wenn ich so an Deutschland denke. Damals war ideologisch alles kaputt und äußerlich alles kaputt. Äußerlich lagen die Städte in Trümmern und ideologisch war auch alles kaputt, sodass die Leute sagten, Hitler war ein Verführer, ein Lügner, an was soll ich mich jetzt bitteschön noch halten? Und da konnte das Evangelium Fuß fassen. Da bildeten sich 1947 vor den Sprechzimmertüren der Brüder Karl Geier und Adolf Heller Schlangen, Warteschlangen. Wann komme ich denn endlich dran? Wann darf ich denn endlich meine Sünden bekennen und ewiges Leben empfangen durch den Glauben, zur Heilsgewissheit gelangen? Wunderbar, wunderbar, was in jenen Jahren geschah. Also nun, jener Bruder im Gefangenenlager sagte, was alle würden errettet. Stimmt nicht, habe ich gesagt. Nur wer glaubt, wird errettet. Die anderen kommen in die Hölle. Aber dann, nach der Kriegsgefangenschaft, bekam ich ein Buch in die Hand, damals, Ewiges Gericht und Allversöhnung, eben dieses Buch in einer früheren Auflage. Das Buch las ich in einem Zug, in einem Zuge durch. In einem Eisenbahnzug und dann noch in einem Zuge. Habe gar nicht mal aufgehört zu lesen. Und als ich das gelesen hatte, war ich überzeugt. Wer also da Zweifel hat, dem kann ich ja dieses Buch auch mal anempfehlen. Paulus Verlach, Karl Geier, Heilbronn. Das Buch von Karl Geier, Ewiges Gericht und Allversöhnung. Für ein paar Euro die letzten großen Geheimnisse Gottes. Wunderbar. Und da hat er auch ein Kapitel über die Willensfrage, die Rechtsfrage, die Machtfrage, die Harmonie im Wesen Gottes, die Vollendung des Gerichts, die Heilung der Nationen. Er kommt auf das Thema Ewig und Ewigkeit, er kommt auf das Thema Ich-Versöhnung und Allversöhnung. Also das ist ein sehr wertvolles Buch und dann war ich überzeugt, aber ich bin kein Fanatiker. Ich habe gutes Verständnis, wenn Sie sagen, dass die aus dem Feuersee wieder rauskommen. Das sollst du mir erstmal beweisen. Und ich gebe zu, in Offenbarung 21, 22 steht nicht geschrieben, sie kommen in den Feuersee und nach so langer Zeit kommen sie wieder raus, alle. Das steht nicht da, das gebe ich zu. Ja, bitteschön, Heinz Schumacher, und jetzt den Beweis. Glücklicherweise wird der Feuersee genannt der zweite Tod. Der Feuersee ist der zweite Tod. Und weil er der zweite Tod ist, deshalb ist er unbedingt mit einbegriffen in dem Wort, der Tod wird nicht mehr sein. Oder wie es Paulus formuliert hat, in 1. Korinther 15, als letzter Feind wird der Tod entmachtet. 1. Korinther 15, 26. Ich denke, das ist eines der wichtigsten Worte in der ganzen Bibel. Als letzter Feind wird der Tod weggetan, entmachtet, als letzter Feind. Und Ströter, Professor Ströter, der von 1846 bis 1922 lebte, hat schon darauf hingewiesen, er wäre ja nicht als letzter Feind hinweggetan, wenn da nur die Errettung aus dem ersten Tod gemeint wäre, aus dem körperlichen Tod. Was wäre das für ein Gott, der die Menschen auferstehen lässt, der sie alle aus den Gräbern holt, aus dem Hades? Der Hades wird völlig entleert, lesen wir Offenbarung 20. Alle kommen sie wieder, alle kommen sie wieder. Und das macht Gott nur, um sie einem noch schrecklicheren zweiten Tod zu überliefern und das für immer. Was ist das für eine groteske Vorstellung, für eine Karikatur eines Gottes? Ich fürchte, in unserer sogenannten Christenheit laufen viele herum mit einem Karikatur, einer Verzerrung des Wesens Gottes. Nein, so ist doch nicht Gott. Ströter hat schon gefragt, kommen sie alle aus dem ersten Tod hervor, um dem zweiten Tod in den Rachen geworfen zu werden, damit sie da nie mehr herauskommen? Nein, so ist doch Gott nicht. Dann wäre es besser, die würden ja gar nicht auferstehen, sondern würden einfach tot sein und tot bleiben, wäre doch dann besser. Was hat man für Vorstellungen von Gott? Unglaublich, solange man nicht erkennt, dass Gott immer und immer retten will. Aber wir wollen weder fanatisch werden, noch wollen wir andere schimpfen oder verachten, aber wir dürfen biblisch argumentieren. Der Tod wird als letzter Feind hinweggetan. Jede Art und Form von Tod, körperlich, geistig, erster, zweiter. Und dann erst, sagt Paulus in 1. Korinther 15, zwei Verse später, dann erst wird Gott sein, alles in allen. Und dann ist alles nur noch lauter Leben. Zu den Versen 17 bis 19 hat ein Schweizer Ausleger geschrieben, man könnte durch die unvermuteten Spitzkehren verwirrt werden, In diesem Text: kaum war die herzlichste Einladung ergangen, so erfolgt eine Drohung von äußerster Schärfe, schreibt Brütsch. Die unvermuteten Spitzkehren, damit meint er, einerseits eine wunderbare Einladung, Vers 17, wen dürstet, der komme, wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst, und dann gleich der erhobene Zeigefinger, wehe, 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 wenn du was hinzutust oder wegnimmst, dann ereilen dich die Plagen Gottes. Unvermutete Spitzkehren. Ich habe mich von einem lieben Bruder aus Basel, der hier auf der La Höhe war, belehren lassen, seinerzeit Spitzkehren. Das wäre nicht vom Autoverkehr, die Serpentinen, sondern das wäre aus dem Skilaufen. Vom Skilaufen, da gäbe es das, diese Spitzkehren. Naja, wir wissen, was er meint. Er meint, dieser Schweizer Ausleger, dieses Hin und Her, das ist schon erstaunlich. Ja, ich sagte ja schon in diesem letzten Kapitel, da wechseln die Sprecher plötzlich schlagartig. Vers 18 bis 19 hat den Sinn, die volle Gültigkeit der Aussagen der Offenbarung darf nicht beschädigt werden, ebenso wenig dürfen menschliche Lehrer die gleiche göttliche Autorität für sich in Anspruch nehmen. Wir kommen zum Schluss und wir stellen fest, das letzte Wort, der letzte Vers der Bibel redet von der Gnade. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Es gibt auch Handschriften, die sagen mit allen Heiligen, aber mir gefällt es noch besser, wenn hier nicht von Heiligen die Rede ist, sondern schlichtweg von allen. Die Gnade des Herrn sei mit allen. Mag die Offenbarung auch von vielen Gerichten sprechen? Mag sie ernste Töne, sehr ernste Töne anschlagen? Es ist nicht zu spaßen mit diesem Gott. Er ist ein verzehrendes Feuer und seine Gerichte sind keine Bagatelle, weder im Diesseits noch im Jenseits. Das letzte Wort behält die Gnade, Triumph der Gnade. Und damit fasst das Schlusswort der Bibel praktisch alles zusammen, was früher über die Gnade gesagt ist. Die Gnade sei mit allen. Die Gnade, die der Herr Jesus in Person dargestellt hat, als er hier auf Erden war. Die Gnade, die Paulus rühmt in seinen Briefen, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden, Römer 5. Die Gnade, die er immer wieder rühmt und alle Apostel mit ihm. Nicht die Gerichte, nicht der Feuersee. Die Gnade hat das letzte Wort. Und dieser Gnade wollen wir uns völlig öffnen und hingeben. So können wir glückliche Menschen werden. Amen. Amen. Wir beten. Wir danken dir, Vater, dass dein Wort so schließt, die Gnade sei mit allen. Ja, auch mit uns allen, lass uns in deiner Gnade bleiben. Wir danken dir für den Blick, den wir am Schluss der Bibel in diesem letzten Kapitel in die neue Welt tun durften, die du schaffst. Du, nur du kannst solches tun. Du, nur du bist sogar Herr über den Tod. Du machst alles neu. Nacht und Leid und Fluch, Geschrei und Tränen und Tod werden einmal nicht mehr sein. Und du nimmst uns geistlicherweise schon jetzt in dieses Neue hinein, Herr Jesus. Bei deinen Erstlingen soll es im Geiste beginnen, die neue Welt Gottes. Lass uns davon etwas weitergeben und ausstrahlen. Und lass uns Menschen lebendiger Hoffnung sein. Du machst alles neu. Noch ist es finster und wird immer finsterer in dieser Welt. Herr, das Böse, der Feind zieht alle Register, aber wir wissen, du behältst den Sieg. Deine Gnade, deine Liebe werden siegen. Dafür preisen wir dich und danken dir und beten dich an. Amen. Amen.
Ja, damit sind wir schon an einem Punkt, wo wir sagen müssen, wir müssen uns vom ersten Referenten verabschieden. Du gehst morgen früh.
Heute, jetzt.
Ach, du gehst jetzt schon.
Ja, ja.
Wir sind sehr dankbar gewesen, dass du hier warst und wünschen dir von ganzem Herzen natürlich Gottes Segen unsererseits, dir und deiner lieben Frau, euch beiden. Ja, der Herr segne euch.
Sie kennen ja vielleicht meinen Spruch, wenn ich das sagen darf. Ich bin so dankbar, dass ich nicht reden muss wie der Apostel Paulus in der Apostelgeschichte beim Abschied von den Ältesten von Ephesus. Ich weiß dieses, dass nach meinem Abschied gräuliche Wölfe kommen, die der Erde nicht schonen, sondern es kommen liebe Brüder.